On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Die Sportwoche der 37-Jährigen liegt hinter uns. Zum einen Nico Hülkenberg, der das erste Mal in seinem 239. Rennen aufs Podest fährt. Die Tennisspielerin Laura Siegemund, ebenfalls mit 37 Jahren, steht das erste Mal im Viertelfinale von Wimbledon. Außerdem Sorgen beim FC Bayern, denn der Rekordmeister bangt beim Müller-Abschied inzwischen auch um Jamal Musiala nach der Club-WM, nach dem Ausscheiden, und Julia Gwynne bei der Frauen-EM, die sich ebenfalls verletzte. Das alles und noch viel mehr in Folge 285 von On the Pitch, der Sport Podcast, und heute ausnahmsweise mal an einem Sonntagabend. Hallöchen, David.
So frisch wie es nur sein kann. Hallo Benny und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen und beste Grüße von zwei nicht 37-Jährigen. Trotzdem hoffen wir natürlich, dass wir einen kompakten, schönen Wochenrückblick wie immer an den Start bringen können. Wir freuen uns wie immer gerne über eure Nachrichten, über euer Feedback, und dann würde ich sagen, steigen wir natürlich gleich direkt ein mit den News, die du eben schon angesprochen hast, müssen aber natürlich, glaube ich, über den größten Schockmoment dieser Woche zuerst reden, denn Benny, ich glaube, wir beide standen ziemlich unter Schock. Ich konnte das überhaupt nicht glauben, als ich es gelesen habe. Diogo Jota ist verstorben, zusammen mit seinem jüngeren Bruder André Silva, die beiden Fußballer, bei einem tragischen Verkehrsunfall in Spanien ums Leben gekommen. Unter anderem hat es mich direkt daran erinnert, sein letztes Spiel hat er in Deutschland beschritten. Diogo Jota war unter anderem beim Final Four Turnier der Nations League mit dabei, wo die Portugiesen gewonnen haben. Danach gab es sämtliche Kondolenzen, und für mich irgendwie auch tragisch, weil bei diesem Spiel ist ein Zuschauer gestorben, weil er von der Tribüne gefallen ist, direkt auf die Medientribüne, und jetzt ist ein Spieler gestorben, und das wird für mich immer surrealer, dieser Abend, wenn ich jetzt daran zurückdenke.
Ja, unfassbare Geschichte, hat mich auch echt wirklich total schockiert, was es einfach noch schlimmer macht. Ich glaube, eine Woche vorher hatte er ja seine langjährige Freundin geheiratet, mit der er ja auch schon, ich glaube, zwei Kinder hatte.
Ich glaube sogar drei.
Oder drei, ja. Kann auch sein. Das macht es natürlich noch tragischer, das Ganze, diese Bilder zu sehen, wie die Witwe dann in weißem Kleid hinter dem Sarg herläuft. Wow, das sind Bilder echt, die schockieren, wirklich in diesem Alter. Und damals übrigens zu Liverpool gekommen durch Jürgen Klopp, durch einen gewissen Jürgen Klopp, und bei Liverpool ja auch immer eine wichtige Rolle gespielt.
Und sein jüngerer Bruder ebenfalls als Profifußballer unterwegs, gerät ja gerne in Vergessenheit. Das ist ja mal so in Anführungszeichen das Problem, wenn die eine Person bekannter ist als der andere. André Silva war beim portugiesischen Zweitligisten FC Penafiel unter Vertrag, auch er wurde nur 25 Jahre alt. Genau, das ist die tragische Geschichte, mit der wir leider einsteigen müssen. Und dann würde ich sagen, haben wir noch drei weitere kleine Themen bei uns in den kurzen News, die wir besprechen, bevor wir uns dann gleich ausgiebig mit Wimbledon und mit Nico Hülkenberg beschäftigen. Und du startest mit Triathlon und einem Kuriosum der deutschen Sprache.
Ja, ganz genau, denn es geht um den Challenge Rot, wie tatsächlich ja der Ironman-Wettbewerb im fränkischen Rot bezeichnet wird. Es ist nicht die Challenge Rot, da haben wir eben erst drüber gescherzt. Warum, das habe ich tatsächlich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber es ist trotzdem einfach eine ziemlich kuriose Geschichte, finde ich. Aber darüber gilt es zu sprechen, denn bei den Damen gewann am Ende Laura Philipp, die die 8-Stunden-Marke am liebsten knacken wollte. Daraus wurde nichts. Am Ende 8 Stunden, 18 Minuten, 18. Damit kam sie ins Ziel, gewinnt am Ende auch tatsächlich. Und bei den Männern wurde es am Ende der Franzose Sam Laidlaw, der das Ganze gewinnen konnte, vor aber Jonas Schomburg, der überraschenderweise der 31-Jährige aus Hannover Zweiter wurde und bis zuletzt tatsächlich auch das Ganze angeführt hatte. Etwas ärgerlich aus deutscher Sicht, aber tatsächlich gute Leistung.
Ja, und dann kommen wir zum Radsport. Da hat am Wochenende das CHIO in Aachen stattgefunden, das ja bekannteste, größte Reitturnier, was es überhaupt nur gibt. Nächstes Jahr übrigens findet das nicht statt. Dafür finden die Weltreiterspiele in Aachen statt. Die Anlage ist ja wirklich schön. Ich war da ja vor kurzem, als die Arminia gegen Alemannia Aachen gespielt hat. Gott sei Dank nächstes Jahr nicht mehr in der dritten Liga. Und nächstes Jahr das erste Mal, wie bereits 2006, werden dort die Weltreiterspiele ausgetragen. Was ganz interessant ist, denn die Anlage da soll umgebaut werden, unter anderem mit einer Reithalle, Auch im Hinblick auf die Olympiabewerbung, über die wir bereits in den vergangenen Wochen gesprochen haben, so ist Aachen sowohl in der Bewerbung für Berlin, von Berlin, als auch natürlich in der von Rhein-Ruhr mit inkludiert. Da sind wir sehr gespannt, ob das irgendwann noch eine Relevanz hat. Und dann sind wir gespannt, wann wieder Kontinentalcups im Skispringen in Brotterode stattfinden. Benny und der Abrissbagger wissen mehr.
Ja, ganz genau. Beim zweiten Anlauf hat es dann endlich geklappt. Die Inselbergschanze in Brotterode fiel und damit fällt eben natürlich auch ein echtes Schmuckstück eigentlich des deutschen Skispringens. Der Neubau soll 2 Millionen Euro kosten. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie tatsächlich die Neuschanze dann aussehen wird. Aber ja, irgendwie, man liest es auch tatsächlich in den Artikeln aus Thüringen. Da sind schon auch ein paar Emotionen im Spiel im Thüringer Sport. Ich glaube, da kann man durchaus von sprechen, oder?
Ja, voll. Ich war da früher häufiger, weil ich öfter mal auf Familienfreizeit in Brotterode war. In einer Unterkunft, die inzwischen leider auch schon geschlossen hat. Danke an die evangelische Kirche für nichts. Das war tatsächlich nur so ein Steinwurf um den Hügel drumherum und dann sind wir quasi als Kinder immer die Schanze hochgeklettert. Auch bei mir so ein bisschen Nostalgie dabei. Ich war leider nie bei einem Continental-Cup-Springen da, aber das müssen wir eigentlich mal machen, wenn das wieder startet. Dann müssen wir uns nicht immer an den dankenswerterweise zur Verfügung gestellten Livestream von der TU Ilmenau beglücken. Genau, das hoffen wir, dass das gut klappt und dass die Finanzmittel dann auch fließen, dass man da schnell wieder auf den grünen Dampfer kommt, weil sonst hat man ja im Thüringer Wald bis auf Oberhof nicht wirklich mehr groß was. Ja, wir drücken die Daumen, beste Grüße in den Thüringer Wald, an den Inselsberg und dann würde ich sagen, springen wir doch nach Wimbledon. Da kam tatsächlich recht viel gutes britisches Wetter in den letzten Tagen zusammen. Es hat dann doch mal angefangen zu regnen, auch heute wieder viele Unterbrechungen. Ich habe die Prime-Übertragung genossen, aber ich würde mal sagen, du startest mal mit dem, was aus deutscher Sicht aus der ersten Woche wichtig ist, die heute zu Ende gegangen ist.
Ja, ganz genau. Und wir fangen vielleicht wir fangen bei den positiven Meldungen an. Denn wir haben Stand jetzt, obwohl es jetzt in die Achtel- beziehungsweise sogar bei den Damen schon in die Viertelfinals geht, tatsächlich immer noch eine deutsche Dame im Rennen mit dabei. Und es handelt sich hier um die, wir hatten es schon in der Einleitung genannt, 37-jährige Laura Siegemund, die sich ja erst vor weniger Zeit tatsächlich zurück im Einzel gezeigt hat, hat sich ja lange Zeit auf das Doppel konzentriert, wo sie auch sehr erfolgreich war. Und jetzt steht sie das erste Mal in einem Viertelfinale in Wimbledon. Unfassbar. Tatsächlich auf dem Weg da auch Madison Keys geschlagen, ja auch eine Grand-Slam-Siegerin und am Sonntag dann eben auch die Qualifikantin Sierra, wodurch es dann eben für das Viertelfinale gereicht hat. Ich hatte das Interview danach auch noch nach dem Spiel gegen Keys noch gehört und Siegemund war einfach außer sich vor Freude, sie konnte es gar nicht fassen. Und sie hat auch gesagt, mit dem Alter in solchen Spielen, dann sieht man natürlich mehr Chancen als Verluste, weil niemand glaubt, im Zweifel nicht mal sie selbst glaubt in so einem Moment an sich, aber am Ende hat es eben gereicht irgendwie und nicht nur das erste Mal Achtelfinale, sondern direkt Viertelfinale, sensationell.
Ja, und das ist tatsächlich natürlich jetzt auch ein ordentliches Brett. Sie trifft im Viertelfinale auf keine geringere als Arina Sabalenka. Und das kann tatsächlich natürlich auch ein ordentliches Brett werden. Wir sind gespannt. Es hat übrigens jetzt auch eine Entscheidung gegeben. Sie tritt nicht mehr im Mixed-Doppel an, weil auch im Damendoppel ist sie ja noch mit am Start im Turnier. Da sind wir auch gespannt, als sie dann mit Haddad Maya gegen Mertens und Kudermetova wieder gefragt, jetzt am Montag. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Programm, das sie da abzuspulen hat. Im Doppel generell ist es auch ganz interessant, dass Tim Pütze und Kevin Krabitz heute bereits rausgeflogen sind gegen Hijikata und Pell, ebenso wie das deutschsprachige Duo Franzen Erler, der eine Deutsche, der andere Österreicher, die gegen das brasilianische Duo Melo Matos leider rausgeflogen sind. Also da, gibt es nicht mehr ganz so viele deutsche Fahnen, die da das oder die Fahne hochhalten, sage ich mal so. Auf der anderen Seite macht einfach das Feld generell total viel Spaß, weil wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ja einige hatten, die ordentlich gewackelt haben. Ich habe mir heute das 5-Satz-Match Jarry gegen Norrie gegeben. Alcaraz hat Rublev eben rausgeschlagen. Die beiden treffen jetzt dann also aufeinander. Taylor Fritz steht dank Aufgabe von Thompson im Viertelfinale und Kachanov hat Maciak rausgeschmissen, das heißt unter anderem Jakobolli, Djokovic am Montag und so, Sinner natürlich auch, da ist noch ordentlich was zu tun und ich kann nur herzlich empfehlen, da sich bei Prime den ganzen Tag Tennis reinzuziehen.
Ganz genau, aber über eine Personalie müssen wir, glaube ich, doch noch ein paar Worte verlieren, nämlich über Alexander Zverev.
Aber zwingend.
Und das aus gutem Grund. ja, direkt im ersten Spiel sogar rausgegangen. In letzter Zeit zeigte die Formkurve zumindest stückweise wieder nach oben, aber die wichtigen Spiele verlor er eben trotzdem in den Turnieren. Jetzt geht's aber in Runde 2 im ersten Spiel gegen den Franzosen Rinderknecht raus. Ja, wie kann man das einordnen? Jetzt hört man eben, dass er wohl länger an mentalen Problemen leidet. David, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus und sage, das Problem ist, man sollte mentale Probleme immer ernst nehmen, aber das zweite Problem ist, wenn man nach jedem Spiel, nach jeder größeren Niederlage eine neue Ausrede hat, kommt es einem irgendwann etwas seltsam vor, oder nicht?
Ja, wobei ich diesmal, also wenn man es dann als Ausrede titulieren möchte, würde ich jetzt nicht das in die gleiche Kategorie stecken, wie es ist 2 Grad kälter geworden. Also das nehme ich ihm schon irgendwie ab. Aber auf der anderen Seite ist es für mich jetzt auch einfach schwer, da von außen drauf zu gucken, genau wie bei dir. Klar, es ist ärgerlich für das deutsche Tennis, dass es jetzt so gekommen ist. Wir drücken ihm die Daumen, dass es dann spätestens vielleicht zu den US Open wieder geht. Er muss ja, hat er selbst gesagt, den Spaß am Tennissport erst wieder zurückfinden. Hat ja vor Stuttgart auch viel Zeit auf dem Golfplatz verbracht. Ja, aber steckst du nicht drin? Was soll ich da jetzt groß herumphilosophieren? Weiß ich nicht. Ist natürlich bitter.
Jetzt tun ja natürlich manche sogar schon, einige versuchen gerade ja schon die Verbindung zu ziehen zu einem gewissen Boris Becker, mit vorne mit dabei der Kollege Walter M. Straten von Bild, der in einem Kommentar direkt meinte,
dein Volo wirkt schon in Woche 1.
Ja, Alexander Zverev, probier's doch mal mit Boris. Dabei ist natürlich klar, dann müsste definitiv Alexander Zverev wohl die Zusammenarbeit mit seinem Vater auf Eis legen. Aber ja, vielleicht brauchst du tatsächlich irgendeine Änderung. Ich meine, Boris hat ja tatsächlich mit Spielern wie dem Joker durchaus Riesenerfolge feiern können. Aber wir sind sehr gespannt, was daraus jetzt folgt.
Ja, auf Eis legen muss ja nicht mal zwingend sein. Also wenn man da einen Weg der Zusammenarbeit findet, dann heißt es ja nicht, dass Papa Zverev ja komplett raus sein muss.
Ja, angeblich ist da die Stimmung ein wenig zwischenmenschlich mittelgut, wie ich gehört habe.
Dass man sich nicht so ganz so gut leiden kann. Ja gut, das ist natürlich auch wieder verständlich. Naja, wir werden auf jeden Fall drauf schauen, was bei Sascha Zverev in den nächsten Wochen und Monaten passiert und vor allem, was diese Woche in Wimbledon passiert, mit besonderem Auge natürlich auf Laura Siegemund, der wir alle Daumen drücken, dass nach Madison Keys auch Arina Sabalenka als mögliche Sensationshürde übersprungen werden kann. Und dann kommen wir zur News, die mich heute hatte komplett ausflippen lassen. Denn während ich gerade dieses Fünfsatzmatch da irgendwie beobachtet habe, habe ich das Etappenfinale der Tour de France verfolgt. Und dann habe ich mal ausnahmsweise während eines Rennens, Benni, das ist uns ja in den letzten Wochen nicht immer gelungen, mal bei der Formel 1 eingeschaltet und sehe, Nico Hülkenberg ist Vierter. Und das hat er tatsächlich noch irgendwie mit einem Undercut, der misslungen ist, von Lewis Hamilton, Gott sei Dank, ins Ziel gebracht. Am Ende Platz 3. Das erste Mal in 239 Rennen, die er gebraucht hat, ist Nico Hülkenberg das erste Mal, man kann es kaum glauben, auf einem Podestplatz der Formel 1 gelandet. Ich weiß noch, wie ich als neunjähriger Steppke damals die Qualifying Pole in Brasilien 2010 abgefeiert habe, wie ein Bekloppter. Aber dass ich danach fast 15 Jahre warten muss, bis Nico Hülkenberg erstmalig auf dem Podest steht, das geht auf keine Kuhhaut. Was hat der in den letzten Jahren durchgemacht? Teamwechsel, Voss India, jetzt bei Kick Sauber. Nächstes Jahr gucken wir mal, wie es dann läuft. In Corona ja haufenweise eingesprungen. Da hat er mehrmals, unter anderem ja auch in Silverstone, immer wieder seine Extraklasse unter Beweis gestellt. In Hockenheim damals auf dem ultranassen Dragstrip ausgerutscht und da schon Platz 2 im Renault weggeschmissen. Ja. Es ist einfach endlich überfällig.
Ja, und wir müssen hier auch noch hinzufügen, ich meine, wir reden hier vom Sauber, ne? Also, wir reden ja auch nicht von irgendeinem Team.
Von 19 auf 3. Von 19 auf 3.
Unfassbar. Damit hätte wirklich wahrscheinlich jetzt auf den letzten Metern niemand mehr gerechnet. Ich meine, Nico Hülkenberg hatte ja vor der Saison, glaube ich, nicht mal einen Formel-1-Platz, richtig? Also, er war ja zwischenzeitlich auch mal raus, bevor es jetzt wieder...
Der war auch mal raus,
Bevor es tatsächlich zu dieser sensationellen Rückkehr kam. Und jetzt... Ja, in seinem letzten Spätherbst kann man vielleicht sagen, der größte Erfolg seiner gesamten Karriere. Ja, ähnlicher wie Laura Siegemund. Ich glaube, da finden wir einen schönen Titel. Und ja, es ist wirklich einfach eine tolle Geschichte. Wir beschweren uns oft über den deutschen Motorsport, was in der Formel 1 angeht, was vielleicht auch die Chancen eines Mick Schumacher angeht und die Leute, die da noch hinterherkommen. Das ist nicht so viel, aber ja, wir reden eben leider in den seltensten Fällen über Hulk, aber jetzt reicht's mal für einen starken dritten Platz und das, also wer gönnt diesem Mann das nicht? Ich glaube, selbst die gesamte Formel 1-Welt gönnt ihm das.
Absolut. Absolut. Er hat auch gesagt, ja, ich bin irgendwie mit Max Verstappen auf Rückreise eigentlich geplant, aber wenn ich jetzt länger feiere und Max sicherlich nicht ganz so happy ist, dann gibt es vielleicht nochmal eine Planänderung. Tim Tramnitz übrigens in der Formel-3-Meisterschaft ganz gut drauf, da können wir auch mal ein Auge drauf werfen. Und Benni, jetzt schlage ich eine ganz verrückte, ganz große Sportbrücke zum Ende dieses Takes. Was ist denn dieses Jahr in Planitza passiert?
Was dieses Jahr in Planitza passiert ist?
Ja.
Das kann ich hier gar nicht mehr sagen. Irgendwas mit...
Die haben ihren Weltrekord zurück.
Ah, so, ja, stimmt, da war was.
Und der Weltrekord vor 20 Jahren, fast so viel wie Nico Hülkenberg in der Formel 1 ist, nämlich 15, vor 20 Jahren war der Weltrekord der letzte, der in Planitza geflogen ist, 239 Meter. Und wie viele Rennen hat Nico Hülkenberg gebraucht?
239? Du baust gerade an einer Verschwörungstheorie.
Ja, diese Zahl und 37. Wo ist die 42, fragt man sich. Müssen wir die Ferse mal ausrechnen. diese Zahl triggert mich ein bisschen. Es ist Wahnsinn. Nico Hülkenberg 239 Rennen dafür gebraucht. Der zweite dahinter, Carlos Sainz 101 Rennen, Martin Brundle, heute Formel 1 Experte 91, Mika Salo 72, Johnny Herbert 67 und wir sprechen natürlich auch mal darüber, was sonst noch passiert ist, auch wenn wir es jetzt, glaube ich, in aller Detail gerade gar nicht durchgehen müssen. Auch mit aller Strafen, Wirrwarr, Klausel hin und her. Norris, Piastri weiter vorne weg in der WM. Piastri weiter WM-Führender mit 234 Punkten. Norris 226, Verstappen weiter auf 3. Und Hülkenberg, WM-9. Jetzt nach dem Silverstone-Wochenende. Jetzt ist erstmal ein bisschen Pause und ich glaube, es geht mit Spa weiter. Denn ob es wirklich so ist, kann ich euch gerade nicht sagen, weil unser Internet vor ein paar Minuten ausgefallen ist. Benni und ich konferieren, glaube ich, das erste Mal in 200x Folgen per Telefon. So, genug des Monologs. In Belgien geht es weiter am 27. Juli, 15 Uhr. So, Pause und dann Leichtathletik. Da geht es genauso spektakulär weiter.
Bis gleich. So ist es. Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung. Und ich würde sagen, Benni, ich mache meinen verrückten Monolog einfach kurz weiter, ja?
Bitte, gerne.
So, die Diamond League in Eugene hat nämlich komplett verrückt gespielt. Die Leichtathletik mit einem wahren Spektakel. Das traditionsreiche Pre-Classic, 50-jähriges Jubiläum. Wir haben ja vor kurzem da auch die Leichtathletik-WM gesehen. Und ja, es war wirklich die perfekte Kulisse für zwei neue Weltrekorde gleich durch Kenias Superstar-Läuferinnen. Zum einen Faith Kipyegon. Mal Athletin der Woche bei uns gewesen, like wenn ihr es noch kennt, die zum Ende des Abends, und das muss man sich als Veranstalter auch mal auf der Zunge zergehen lassen, die 1500 Meter der Frauen als letzten Programmpunkt zu setzen. Die dreifache Olympiasiegerin hat ihren eigenen Weltrekord verbessert. Und zwar auf 3 Minuten 48,68, die sie in 1500 Metern, die sie für die 1500 Meter gebraucht hat. Da war natürlich die Stimmung im Highbury Field sowieso super, aber bereits davor gab es eine vielleicht sogar noch bedeutsamere Bestmarke, denn Beatrice Chebet hat Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Frau, die über 5000 Meter überhaupt unter 14 Minuten bleibt und mit 13 Minuten 58,06 ins Ziel läuft, unter anderem auch den Rekord von Gudaf Tsegay hinter sich gelassen. Und letztes Jahr ist Chebet ja auch schon in Eugene Weltrekord gelaufen, damals über die doppelte Distanz, die 10.000 Meter. Also Eugene hat geliefert, in Monaco kann es weitergehen, da riecht es nach 800 Meter Weltrekord bei den Männern, wir sind sehr gespannt. Ebenso in London. Schaut mal bei der Sportschau vorbei. Die haben ihre Live-Rechte gefunden und nutzen sie jetzt mal, Gott sei Dank. Und aus deutscher Sicht, Lichtblick, Malaika Mihambo ganz gut in Form, ist Zweite geworden und zeigt sich in starker WM-Form vor Tokio.
Ja, so ist es. Also interessante Kombi da aus Chebet und Eugene. Das scheint da eine Verbindung zu geben, die sie echt zur Höchstform pusht. Genau, wir haben es schon angesprochen. Also es geht da langsam wirklich auf die Highlights auch zu. Du hast schon angesprochen, vor WM-Form, es dauert nicht mehr so lange, aber ja, ich meine, unser Handball-Basketball-Block ist verdammt kurz, weil Handball ist faktisch gar nichts. Die Saison ist vorbei, Basketball-Saison ist auch vorbei, aber Beim Basketball stand tatsächlich jetzt die U19-Weltmeisterschaft der Herren an im Basketball. Und Deutschland hat es da tatsächlich bis ins Finale geschafft. Es ging heute Abend bis eben gerade noch um die Wurst, um den Weltmeistertitel im Finale. Und ja, am Ende gewinnt die USA tatsächlich dieses Finale gegen die U19 aus Deutschland mit 109-76. Von Anfang bis Ende eigentlich eine eindeutige Sache, dieses Spiel. Und trotzdem eine sensationelle Geschichte. Das war so definitiv nicht geplant. Und ja, niemand hatte eigentlich an diese deutsche Mannschaft geglaubt. Am Ende gewinnen diese U19-Bubis aber echt einen Haufen Partien und gehen erst im Finale raus gegen die große USA. Also, was will man mehr? Hut ab.
Ganz viel Liebe, dass du das Wort Bubis verwendet hast. Ja, absolut. Dann gibt es noch eine ganz interessante Neuigkeit von Dennis Schröder. Er ist kein Bubi mehr, ist ja schon ein bisschen länger auch bei der Nationalmannschaft dabei. Der wechselt jetzt in der NBA zu den Sacramento Kings. Erstmal kein großes Ding, aber wenn man sich überlegt, dass wir gefühlt jede Woche über den Wechsel von Dennis Schröder in der NBA sprechen, ist es schon ein Ding. Er hat jetzt bei 10 von 30 Franchises, die überhaupt in der NBA sind, Verträge gehabt, wenn er jetzt dahin geht. Also das ist schon wirklich ganz, ganz wild. Und vor allem hat er trotzdem immer Leistung gezeigt. Das ist ja jetzt nicht einer, der aufgrund von schlechter Leistung von A nach B weitergereicht wird, weil sonst würde man ihn ja auch nicht wollen. Ja, gut, dass er in der NBA bleibt. Freut mich sehr. Und dann kommen wir zum nächsten Highlight. Benny, du freust dich ja sicherlich auch schon. Ich weiß nicht, wie es in der Bildredaktion so ist mit Landschafts- und Kulturdenkmälern. Aber die Tour de France liefert zumindest in der ersten Woche, zumindest was Nordfrankreich angeht, schon mal ganz gut. Sportlich gesehen kann ich es, glaube ich, recht kurz lassen, bevor wir dich zu deiner Stimmung befragen. denn die erste Etappe gestern oder am Samstag wurde gewonnen von Jasper Philipsen in einem Massensprint in Lille. Und heute ging es nach Boulogne-sur-Mer. Da hat Mathieu van der Poel tatsächlich ein spektakuläres Back-off-Finish entschieden, wo die großen Favoriten sich gleich mal zeigen mussten. Tadej Pogacar ist Zweiter geworden und Jonas Vingegaard gleich Dritter. Julien Alaphilippe auch noch mitgemischt auf Platz 5. Und wer kurz vor Ziel fast noch einen Solo-Angriff gestartet hat und gar nicht mal so schlecht aussah, bis eben diese kurze Schlussrampe kam, war Florian Lipowitz. Letzte Woche noch drüber gesprochen, dass man die Hoffnung ja nicht zu hoch hängen soll, dass er im Gesamtklassement jetzt um den Gesamtsieg mitfährt. Aber richtig stark, sich da von vorne gezeigt. Ein bisschen wenig Unterstützung vom Bora-Team. Auch Emanuel Buchmann ist auf Platz 20 heute ins Ziel gekommen. Also auf die beiden können wir uns freuen in den Bergen. Und die nächste Woche oder jetzt die erste Woche generell bleibt relativ wellig bis flach. Also Ausreißergruppen mit unter ein paar Wellen. Mühe de Bretagne ist das eine Stichwort. Van der Poel erstmal in Gelb. Tadej Pogacar im Bergtrikot unterwegs. Aber es sind ja auch erst 3 Punkte. Also das bleibt weiter spannend. Wie ist denn dein Blick auf die Tour dieses Jahr?
Ja, ehrlicherweise hast du mich ja in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen infiziert, was Philipp Lipowitz angeht, weil, also ich sage mal so, das bisherige Jahr verlief ja für ihn wirklich durchaus erfolgreich und das gab schon die ein oder andere Vorschusslorbeere, auch wenn jetzt in der letzten Woche so ein bisschen, Verhalten wieder auf ihn geblickt wurde.
Das Vier-Schanzentournee-Phänomen.
Bitte?
Das Vier-Schanzentournee-Phänomen.
So ist es. Jetzt geht's um die Wurst und jetzt, aber wir achten drauf, es wird sicherlich spannend. Und ich merke auch tatsächlich, ohne jetzt tatsächlich ja noch in den nächsten Monaten in der Bildredaktion zu sein, das dauert ja noch ein bisschen, aber ich weiß, dass da echt einige richtige Ultras sitzen, die da, glaube ich, den ganzen Tag nebenher den Fernseher laufen haben in der Redaktion. Und ja, da sitzen auch ein paar Nerds. Du würdest dich da sicherlich auch wohlfühlen. Aber ich werde sicherlich auch das ein oder andere Mal reinschauen, wenn es der Laptop zulässt im Hintergrund.
Ja, dann will ich mal hoffen, dass der Laptop sich dir da keine Steine in den Weg legt. Eine schlechte Nachricht gibt es noch aus dem Radsport. Bei der Bahnrad-Deutschen Meisterschaft gab es einen ziemlich heftigen Unfall. Die wurde abgebrochen, mehrere Verletzte gab es nämlich bei einem Unfall, das im Kairin-Elite-Rennen im Halbfinale mit rund 60 km/h, der SWR-Stab von Stundenkilometer, das ist physikalisch gesehen natürlich falsch, zwei Fahrer schwer gestürzt sind und dann über die Bande ins Zuschauerraum geflogen sind. Es gab mehrere Schwerverletzte, wir wünschen der beste Genesung und hoffen, dass er gerade bei diesen Freiluft-Ovals, das ja mit der Sicherheit immer ganz, ganz schwierig ist, das zu gewährleisten, aber es ist Sport, da passieren diese Unfall eben leider. Es sind insgesamt 12 Betroffene, hat der Thomas Hauser, der organisatorische Leiter des Rettungsdienstes, da in der Vorderpfalz gesagt. Unter anderem wurden da Hubschrauber genutzt, um die Verletzten abzutransportieren. Da wünschen wir beste Genesung und hoffen, dass das so schnell nicht nochmal eintritt. das zum Radsport und dann sind wir bald schon im Fußball und Benny macht den Laden erstmal zu mit der Frage, was gibt's im Snooker und wenn nichts gibt's, dann Darts.
Ja, im Snooker passiert tatsächlich nicht so viel. Ich glaube, die Championship League ist ja jetzt losgegangen, auch mit deutscher Beteiligung, mit Umut Dikme, der da tatsächlich auch wieder nachziehen durfte, auch wenn er keine Tourcard hat. Aber ja, der auch da in 1 von 3 Spielen gewinnen konnte, ein Unentschieden holen konnte, also ja, auch da schon auf sich aufmerksam macht. Aber wir gehen direkt in den Dartsport, weil natürlich berichtet wieder niemand darüber, aber der nächste Meilenstein für Martin Schindler ist da, nämlich ist er der erste Deutsche, der die Pro Tour Order of Merit anführt. Das heißt, faktisch gesehen ist er, wenn man die Major-Turniere wegnimmt, also sowas wie WM, World Match Play und Co., dann ist er der beste Inform-Spieler aktuell, den es gibt im Profi-Darts. Unfassbar. Ich meine, 2 European Tour-Turniere alleine gewonnen schon. Ein Proto-Turnier, das spricht für sich, für seine Konstanz in diesem Jahr. Und ja, jetzt verdient er, jetzt führt er tatsächlich dieses Ranking verdient auf 1 an. Und wer hat darüber berichtet im deutschen Bereich? Niemand. Nur wir. Scheint wieder der Fall zu sein. Schade, aber dafür sind wir ja da. Sonst, ja, stand World Series an. Es ist gerade so ein bisschen Mini-Sommerloch im Darts, bevor es dann in der nächsten Woche mit European Tour weitergeht und danach dann ja auch schon das World Matchplay vor der Tür steht. Aber jetzt stand erstmal auf der World Series immerhin das Poland Darts Masters an. In Gleiwitz, etwas unspektakulär, aber im Finale schlägt Gervin Price, Stephen Bunting mit 8-7 und holt sich damit seinen ersten Titel in Polen. Es gab nur einen Home Nation Qualifier, der es in Runde 2 schaffte. Das war Krzysztof Ratajski, wenig überraschend der beste Pole, der aber Johnny Clayton mit 6-3 zu schlagen wusste. Genau, sonst blieben leider Überraschungen aus. Und ja, ich glaube, so viel mehr müssen wir zum
Darts. Was sind die nächsten Highlights im Darts?
Jetzt unter der Woche stehen wieder 2 Players Championships an und ich meine, wenn ich nicht komplett falsch liege, ich kann gleich nochmal nachgucken, dann geht es nach Kiel zur European Tour wieder. Und dann, wie gesagt, steht eigentlich auch schon fast das World Matchplay vor der Tür.
Genau, ja. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Wochen schon mal als Terminhinweis mitgegeben. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder mit dem Fußball, Frauen-EM, Club-WM und natürlich noch das ein oder andere sonst, was uns aufgefallen ist. Rund um die Bayern, unter anderem Müller, Musiala, Gwin und so weiter und so fort. Wir hören uns gleich wieder. Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder im letzten Take, wie immer mit dem Fußball. Die Frauen-Europameisterschaft im Fußball in der Schweiz ist gestartet und die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück hat einen tollen Auftaktsieg 2-0 gegen Polen hingelegt. Julia Brandt mit einem Traumtreffer und die Kapitänin mit einem herben Rückschlag. Julia Gwin musste verletzt ausgewechselt werden. Für sie ist die Europameisterschaft bereits vorzeitig beendet. Und Benny, nimm uns doch mal mit in deine Analyse. Was glaubst du, was ist dieser 2-0 Auftaktsieg wert und wie schwer wiegt der Gewinnausfall wirklich?
Puh, also erstmal glaube ich, gegen Polen war es ein Pflichtsieg. Ich denke aber auch schon noch, dass die Herausforderungen jetzt auch nicht kleiner werden in der Gruppe mit den beiden Skandinavierinnen, jetzt aus Schweden und Dänemark. Gerade Dänemark wird jetzt echt, ja, eine brutale Aufgabe, glaube ich, und echt so ein kleiner ja, stand auch, wo man dann am Ende steht und ob es tatsächlich mehr gehen kann bei der Europameisterschaft. Da wird dieses Spiel, glaube ich, echt viel zeigen gegen die Däninnen. Und ja, Julia Gwin, ehrlicherweise ist es ein riesiger Ausfall. Das tut richtig, richtig weh. Sie ist ja auch schon so ein Stück weit eine der Anführerinnen, der wichtigsten Spielerinnen in diesem Kader. Und dennoch habe ich das Gefühl, diese Mannschaft ist gut genug, um sie nicht zu ersetzen, aber zumindest sie aufzufangen. Wir haben wichtige Spielerinnen. Ich meine, alleine wie Jule Brandt dieses Spiel gegen Polen an sich gerissen hat. Einmal dieses Traumtor in den Winkel, dann das zweite Tor vorgelegt. Da sind andere Spieler, jenseits von Lena Oberdorf und Julia Gwin, die diese Mannschaft dennoch beflügeln können. Und dennoch ist es natürlich erstmal, naja, mental eine schwere Sache, dass das ausgerechnet schon im Auftaktspiel passiert.
Und ausgerechnet wieder Julia Gwin, die ja bereits 2 Kreuzbandrisse in ihrer Karriere hinter sich hatte. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht der dritte geworden, sondern in Anführungszeichen nur ein Innenbandriss, aber der erfordert trotzdem mehrere Wochen Pause. Ja. Es darf nicht nachnominiert werden, weil das nur 24 Stunden vor dem ersten Spiel bei Feldspielerinnen passiert. passieren darf. Und sie wird dann jetzt wieder kommen zur Mannschaft in der Vorbereitung auf das Schweden-Spiel. Das ist dann das dritte Gruppenspiel. Ticker ich dann übrigens. Bin sehr gespannt auf den Abend. Auch wenn das Verletzungsunheil bevorsteht, hoffentlich nicht nochmal. Ich habe nämlich das Club-WM-Spiel der Bayern jetzt getickert. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz auf die Termine ein. Die Deutschen spielen wieder am Dienstag um 18 Uhr, du hast es angesprochen, gegen Dänemark. Kurz danach Polen gegen Schweden und dann steht das dritte Gruppenspiel gegen Schweden eben, wie gesagt, am Samstagabend an, 21 Uhr, da dann beide Spiele parallel. Das ist analog so, dass alle Spiele am dritten Spieltag jeweils um 21 Uhr dann parallel stattfinden. Gruppenweise pro Tag. Und dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Club-WM, wo tatsächlich ein deutsch-deutsches Halbfinale möglich gewesen ist bei diesem Turnier, das sich ja tatsächlich selbst kannibalisiert. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es war ein doch interessanter Fußballabend, der ähnlich viele Zuschauer abgeholt hat wie die Frauen-EM, aber natürlich haben die deutschen Frauen deutlich mehr Leute vor den Bildschirm gezogen als die beiden Club-WM-Spiele gestern Abend am Samstag von erst den Bayern gegen PSG, gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus der Allianz Arena, und dann Real Madrid gegen Borussia Dortmund, die Neuauflage des Champions-League-Finals vom letzten Jahr, das hat man ja fast schon vergessen, am Ende ist es doppelte Überzahl gewesen, in der die Bayern waren, aber trotzdem 0-2 gegen die sehr quirlige PSG-Offensive gewonnen haben. Der Schockmoment ist letztendlich aber der Wadenbeinbruch und die Sprunggelenksverletzung von Jamal Musiala, mehrere Monate Pause, und die Niederlage im Viertelfinale der Club-WM bedeutet, Thomas Müller ist zum letzten Mal im Trikot des FC Bayern aufgelaufen. Und das haben wir, glaube ich, alle noch nicht so wirklich realisiert.
Ja, weil sich irgendwie diese Club-WM auch so ein bisschen surreal anfühlt, ne? Ich glaube, da sind wir alle ehrlich, als Fußballfans war der 34. Spieltag, das Feiern der deutschen Meisterschaft, vielleicht auch die Bilder auf dem Marienplatz, das war so zumindest für die deutschen Fußballfans das Ende dieser glorreichen Karriere, und es wäre auch das verdiente und richtige Ende vielleicht dieser Karriere gewesen, weil, das muss man auch sagen, er geht da auch ein wenig still, erstens vor sehr wenigen Leuten im Publikum und zweitens grundsätzlich vor einem TV-Publikum, was ja jetzt nicht gigantisch ist, ob das jetzt an den Zeiten liegt oder an dem Turnier, beides wird da seinen Anteil dran haben, aber ja, am Ende schmerzhaft eben in beidseitiger Sicht jetzt, was die Bayern angeht. Musiala tut natürlich jetzt richtig weh, monatelang. Ich meine, wir haben ja gerade noch drüber geredet, zwei Offensivspieler oder teils sogar Flügelspieler mit Nico Williams und Wirtz wollten nicht zu den Bayern gehen. Jetzt fällt noch ein wichtiger Flügelspieler aus. Heißt das jetzt, man reagiert darauf noch oder sagt man, wir setzen auf unseren Kader? All das steht noch in den Sternen. Das wird eine spannende Sommerpause auf jeden Fall für Max Eberl und auch für uns.
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass Jamal Musiala dann spätestens zum nächsten Jahr beim nächsten Turnier in den USA, Mexiko und Kanada wieder am Start ist, nämlich bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch Julian Nagelsmann hat sich natürlich nicht sonderlich gefreut über die Jamal Musiala-Verletzung. Es war wirklich ein herber Schock. Es war tatsächlich auch fast ja die gleiche Position, so kurz vor der Torauslinie, sowohl bei Julia Quinn als auch bei Jamal Musiala. Also gute Besserung von Herzen an beide. Und hoffen wir natürlich, dass sie dann beide auch recht schnell wieder zurück auf dem Platz sind. Sportlich gesehen war es natürlich das typische Spiel, wenn du gegen PSG spielst. Die Bayern hatten mitunter aber doch auch Vorteile. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wahrscheinlich eher weniger. So lala, meint Benni.
Ja, Ausschnitte.
So ein paar Gelegenheiten musst du machen. Auf der anderen Seite hatte Bayern auch das Glück auf seiner Seite und vor allem den überragenden Manuel Neuer im Tor mit seinen Lenzen. Das muss man sich erst nochmal vor Augen halten, wie viele Jahre der jetzt schon auf Spitzenniveau spielt, noch länger als Nico Hülkenberg für sein erstes Formel-1-Podest gebraucht hat. Und dann hast du hier aufgeschrieben, so ein paar Überraschungen, klar, City raus, Inter raus, haben wir alle schon angesprochen. Das deutsche Halbfinale ist es aber auch generell nicht geworden, Benni, weil Dortmund schlussendlich, nach dem 0-2 von Real Madrid, habe ich ausgemacht, am Ende fast doch noch irgendwie das Ruder rumgerissen hat. Aber scheinbar ist nach der Champions League auch die Club-WM der Wettbewerb von Real Madrid.
Ja, das scheint definitiv der Fall zu sein. Man quält sich dann irgendwie man weiß es ja mittlerweile, dass Dortmund die besten Spiele gegen die Vereine macht, wo man das Gefühl hat, ja, da haben sie doch keine Chance mit der Form, mit der sie ja aktuell antreten. Aber echt nochmal durchgebissen. Aber ja, gut, also wenn man da so manche Momente gesehen hat, wie dieses Seitfallzieher-Tor von Mbappé zum Beispiel, das sind eben die Momente, die dann, wo man dann doch vielleicht mal mit der Zunge schnalzt, auch wenn man sich für das Turnier nicht interessiert. Das muss ich auch ganz klar zugeben, wirklich beeindruckend. Ja, aber ich glaube, Dortmund kann sich hier wenig vorwerfen, oder? Nochmal mental stark zurückgekommen. Ja. Am Ende, ja, aber gegen eine starke Mannschaft von Real Madrid ausgeschieden. Das bleibt am Ende. Und am Ende war ja sogar dieses Tor von Mbappé in der Nachspielzeit, so dieser goldene Abschluss eines wirklich spektakulären Spiels. Ich weiß nicht, was ist deine, hast du eine kleine, das Turnier ist zwar noch nicht zu Ende, aber hast du so ein kleines Fazit für diese Club-WM? Wie viel hast du verfolgt? Wie sehr hat es dich denn interessiert, dass zum Beispiel Fluminense dann, ich glaube, Fluminense war es, die Man City rausgeworfen haben, ne? Zum Beispiel.
Das hat mich in der Hinsicht, habe ich letzte Woche am Podcast angesprochen, nee, diese Woche war es ja, dass ich weiß, warum City ausgeschieden ist, nämlich weil sie nicht den gleichen Torwart aufgestellt haben wie im
Natürlich.
Zweiten Gruppenspiel.
Natürlich.
So?
Ja.
Und ansonsten, Benni, kann ich dir das ganz kurz sagen, wie viel ich von der Club-WM gesehen habe, und zwar nur die Spiele, die ich tickern musste.
Ah, okay. Ja, das ist ja sogar
der
mehr
Kracher,
als 0.
Ja. Das Kracher 1:0 von Borussia Dortmund gegen Ulsan HDFC.
Top-Spiel.
Und das war jetzt das 2:0 von PSG gegen die Bayern. Und mehr werde ich von dieser Club-WM auch nicht sehen. Das ist mir auch relativ egal. Ich freue mich, dass nicht nur europäische Mannschaften im Halbfinale stehen. Ja. Ich glaube, so viel kann man da mitnehmen. Ansonsten schlecht. Brauche ich nicht. Also lass die Leute in Urlaub fahren mal irgendwie. Weil es geht ja gefühlt in 3 Wochen startet die zweite Liga wieder.
So, ist
so viele Zweitligaspiele haben wir da jetzt nicht dabei. Ja, Benni, Schalke-Eröffnungsspiel. Bock schon.
Yes.
Halbfinale. Das können wir vielleicht nochmal als Abrundung machen. Ihr habt am Dienstagabend die Wahl zwischen Portugal, Italien bei der Frauen-EM oder Chelsea gegen Fluminense als Halbfinale bei der Club-WM. Und am Mittwochabend habt ihr die Wahl zwischen Polen gegen Schweden, Parallelspiel, oder Gegner auch aus der deutschen Gruppe bei der Frauen-EM oder PSG gegen Real Madrid. Zugegebenermaßen keine schlechte Paarung, aber Benni, so irgendwie hat man schon den Mannschaften angemerkt, dass sie vielleicht nicht so jetzt dem allerletzten Punch hinterhergehen und dass die Sommerpause vielleicht doch einfach kommen kann. Finale ist dann übrigens deutscher Zeit Sonntag, 21 Uhr. Da muss ich jetzt nochmal durchfliegen durch unseren Plan. Zweitliga-Ansetzung kam jetzt raus für die ersten 2 Wochen. Eröffnungsspiel, Schalke, Hertha, hast du Bock? 1. August?
Ich glaube, das wird ein grauenvoller Saisonstart, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ob du mal das Startprogramm vom glorreichen FC Schalke 04 gesehen hast, aber es hätte uns einfacher treffen können. Unter anderem Kiel, Hertha, Hannover glaube ich auch schon, die ja irgendwie gerade mächtig aufrüsten.
Dresden.
Hannover, was macht Hannover gerade eigentlich? Hast du da Blick drauf? Das ist brutal. Die verpflichten Spieler wie einen Aufsteiger. Das ist, naja, aber da werden wir dann unsere Augen drauf richten, wenn es soweit ist, aber das ist ja schon sehr bald. Nachdem ich habe Ausschnitte vom 3:2-Sieg über den SV Bocholt mir am Samstag angeguckt und es war, na, ich sag mal so, es muss noch ein bisschen was passieren, glaube ich.
Ich habe letztes oder vorletztes Wochenende Testspiel kurz reingeguckt, Arminia gegen SC Verl 2. Ja, relativ schnell wieder ausgestellt. Aber cool, über 900 Leute an der Friedrich-Hagemann-Straße, an unserem Trainingsplatz. Erstes Zweitliga-Topspiel bei RTL wird übrigens Arminia Bielefeld gegen Fortuna Düsseldorf am 2.
Ach ja.
August um 20.30 Uhr. Das kann ich euch als News schon mal mitgeben. Diese Woche gibt es dann die Spielpläne für die ersten 5 Spieltage, auch von Liga 1. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken, wenn ich das richtig bei der DFL gelesen habe. Und dann bin ich gespannt morgen früh auf eine Verpflichtung, über die wir vielleicht trotzdem noch sprechen können. Ich bin ja nicht so der aktivste Transfermarktbeobachter. Ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Johnny Burkhardt kommt, wie erwartet, zu Eintracht Frankfurt. Wir fragen uns, was mit Hugo Ekitike passiert. Ich bin morgen früh bei der PK bei der Eintracht, bei der Vorstellung von Johnny Burkhardt. Was soll ich dem Jungen denn mal fragen?
Das ist eine gute Frage. Stell mir doch mal die Frage. Naja, grundsätzlich denkt man natürlich, wie groß ist dieser Schritt eigentlich zu Frankfurt? Weil man denkt ja schon, Frankfurt hat in den letzten Jahren einen großen Schritt nach vorne gemacht. Man ist mittlerweile ein relativ regelmäßiges Europa-Team, aber
ja.
Naja, Johnny Burkhardt in seiner Prime, man könnte meinen, da standen doch bestimmt auch ein paar größere Teams aus dem Ausland vielleicht auf dem Zettel.
Warum hast du dich für Eintracht Frankfurt entschieden?
Warum die Eintracht, genau. Ich meine, das wird ja auch nicht jeden Mainzer freuen. Das gehört ja vielleicht auch noch dazu.
Ja, ich werde aber auch nicht der Einzige sein, der genau das fragt. Naja, das stimmt. Ich werde euch nächste Woche berichten. Und dann verbleibt mir nur zu sagen, danke an diesem Sonntagabend für die Folge. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Herausfinden. Das ist nämlich die Aufgabe, die ich dir mitgebe für die nächste Folge, Benny. Dienstagabend, Champions League Quali-Runde Nummer 1. Er spielt Vikingur von den Färöerinseln am Dienstag um 20 Uhr gegen Lincoln Red Imps FC aus Gibraltar. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei.
Top-Spiel. Es geht überträgt das The Zone, Gott sei Dank, hoffentlich?
Ich glaube nicht. Nee, Schade. Ich glaube erst ab den Playoffs.
Und zweite Runde in Gibraltar.
Erste Quali-Runde Champions League. Dienstag 17 Uhr geht's los bei Kuopio gegen Orhei. Kuopio kennen wir ja noch. Ehemalige Skisprung-Weltcup-Austragungsort. So, wir driften ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Benny, bis zum nächsten Mal.
Ich natürlich auch. Bis denn. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.